Das Echo von Frida Kahlo erinnert sich. Nach 3 Jahren in der Fremde, Kopalrauch auf einem mexikanischen Markt, und sie begreift, was kein Museum lehren konnte.
Der Geruch traf mich, noch bevor ich 3 Schritte in La Lagunilla getan hatte. Copal. Das Wort selbst ist Nahuatl, Copali, und ich atmete ihn ein wie jemand, der nach 3 Jahren unter Wasser auftaucht. Dieser harzige Rauch, der sich durch die Menge fädelte, zwischen Körpern und Ständen hindurchwob. Er trug etwas, das älter war als dieser Markt, älter als die Spanier, die versuchten, es aus uns herauszubrennen. Darunter Cempasúchil, Ringelblumensüße, in den sterilen Blumenläden der Gringolandia nie zu finden, der scharfe, fast bittere Duft mexikanischer Trauer und Feier ineinander verschlungen wie die Zöpfe, die ich mir heute Morgen ins Haar geflochten hatte. Meine Lungen öffneten sich. Meine Schultern sanken herab. 3 Jahre amerikanisches Exil hatten sie bis an meine Ohren verkrampft. Ich ging langsam, immer langsam jetzt, seit der Straßenbahn, aber ich ging. Mein Stock fand den Rhythmus des Kopfsteinpflasters und um mich herum öffnete der Markt seine Kehle. Händler, die Preise riefen, das Klappern von Keramik auf Stein, irgendwo ein Radio, das einen Korridor spielte, über eine Frau, die ihren Mann erschoss, weil er sie entehrt hatte. Bien hecho. Gut so. In Detroit waren die Geräusche Maschinen und Stille gewesen. Das mechanische Summen des Krankenhauses. Das Feuerwerk vor meinem Fenster, während mein Körper sich entleerte von dem, was ein Kind hätte werden sollen. Die geschäftigen Schritte der Krankenschwestern, die Spuren tilgten, sterile Laken über das Geschehene breiteten. Hier war alles menschlich, Stimmen über Stimmen geschichtet, Gelächter, Streit, irgendwo ein weinendes Kind, der kräftige Alt einer Frau, die um Tontöpfe feilschte. Der Geruch veränderte sich, je tiefer ich ging. Alte Textilien jetzt, Staub und Zeit und die besondere Muffigkeit von Stoff, der den Verschleiß anderer Körper aufgesogen hat. Dann Straßenessen, Maser und Chile, brutzelndes Öl, die süße Wärme von Atole, das irgendwo eingeschenkt wurde, wo ich es nicht sehen konnte. Jeder Duft war eine Tür, die sich öffnete. Jede Tür führte nach Hause. Ein Gringo-Paar ging an mir vorbei, die Hand der Frau auf den Ellbogen ihres Mannes geklemmt, ihn durch die überfüllten Stände steuernd. Ihr Parfüm schnitt durch die Marktgerüche, blumig, chemisch, falsch. Schau dir die an. Sie zeigte auf einen Stapel leuchtender Serapis. So bunt. Ich beobachtete, wie sie sich dem Händler näherten, beobachtete den Handel. Die Frau ließ ihre Finger über das Gewebe gleiten. Die Geste sah aus wie meine mit Stoff, aber sie war es nicht. Sie berührte es so, wie man etwas hinter Glas berührt. Hielt Abstand selbst im Berühren. Sie kauften 2 Serapis und gingen weiter, lachend über die Dekoration ihres Wohnzimmers. Authentische mexikanische Textilien, sagte sie. Kannst du dir vorstellen, was Barbara sagen wird? Ich sagte nichts. Es gab nichts zu sagen. Die Textilien würden für sie Wanddekoration bedeuten. Ein Beweis, dass sie irgendwo Exotischem gewesen waren. Irgendwo Buntem. Wenn meine Großmutter Stoff berührte, berührte sie etwas, das ihren Namen kannte. Das war der Unterschied. Nicht besser, nicht reiner, nur anders. Ein Anspruch statt eines Kaufs. Eine Rückkehr statt einer Entdeckung. Der Textilstand rief mich, wie Wasser jemanden ruft, der am Verdursten ist. Huipiles hingen von Holzstangen. Gestickte Blumen ergossen sich über Baumwolle und Seide. Ich erkannte die Tehuana-Arbeit sofort, die schweren geometrischen Muster von Yucitan, die Spitzenarbeit des Isthmus, meine Großmutter, meine Abuela. Was ich von ihr verstand, was ich durch die halb erinnerten Geschichten meiner Mutter beanspruchte. Sie war irgendwo aus Oaxaca gekommen. Die Einzelheiten hatten sich durch Generationen verwischt, durch Schweigen, durch die Entfernungen, die zwischen Mestizenfamilien und den indigenen Wurzeln wachsen. Wurzeln, die sie halb erinnern, halb erfinden. Aber der Körper erinnert, was der Geist vergisst. Ich ließ meine Finger über einen bestickten Ärmel gleiten. Der Faden war rau unter meinen Fingerspitzen. jeder Stich jemandes Stunden der Arbeit. In Detroit hatten mich die Krankenschwestern mit behandschuhten Händen berührt, klinisch und schnell. Nichts in jenem Land hatte Textur. Alles war glatt, geschäftig, dafür gemacht, vorbeizugleiten, ohne hängen zu bleiben. Dieser Stoff hielt fest. Er hielt. Abuela. Das Wort stieg ungerufen auf. Ich konnte fast ihre Hände sehen, ihre besondere Art, Stoff zu falten, Stoff über ihren Knien glatt zu streichen, bevor sie schnitt. Die Erinnerung und der Mythos waren vor Jahren verschmolzen. Es spielte keine Rolle. Der Stoff kannte mich trotzdem. Sie kennen den Huipil aus Yucatan? Ich blickte auf. Die Händlerin war eine ältere Frau, ihr Gesicht von Linien durchzogen wie ausgetrocknete Flussbetten. Sie hielt eine bestickte Bluse auf Armeslänge und musterte sie, wie sie vielleicht die Kreditwürdigkeit einer Kundin mustern würde. Meine Großmutter war aus Oaxaca, vielleicht Yucatan, ich weiß es nicht genau. Die Frau sah mich dann an, sah wirklich hin. Ihre Augen nahmen Inventar auf. Mein mit Garn durchflochtenes Haar, meine bestickte Bluse, die Jade an meiner Kehle. Sie haben die Knochen einer Yucateca, sagte sie schließlich. Den Kiefer. Sie faltete den Stoff. In Yucatan führen die Frauen die Märkte, besitzen das Geld, die Männer sind hübsch und nutzlos. Ein kleines Lächeln. Wie überall, nicht wahr? Ich lachte, echtes Lachen, was mich überraschte. In der Gringolandia hatte ich vergessen, wie man ohne Bitterkeit lacht. Die Regierung sagt, wir sollen jetzt stolz darauf sein, fügte sie hinzu und deutete auf ihre Waren. Nach 400 Jahren, in denen Indio eine Beleidigung war, ist unsere Stickerei plötzlich Nationalschatz. Was sagen Sie? Ihr Lächeln wurde schärfer. Ich sage, ich war die ganze Zeit stolz. Ich brauchte keine Erlaubnis von Mexiko-Stadt. Am hinteren Rand des Marktes, wo die Touristenpaare sich nicht hinwagten, fand ich die alten Dinge. Präkolumbische Stücke lagen ausgebreitet auf der Decke eines Mannes, Tonköpfe mit breiten Gesichtern, Steinwerkzeuge, Obsidianklingen. Einige waren echt, andere Nachbildungen, gut genug, um die Gringos zu täuschen. Der Verkäufer zuckte die Achseln, als ich nach der Herkunft fragte. Quien sabe, wer weiß. Der Markt ist voller Kopien. Niemand führt Aufzeichnungen. Es spielte keine Rolle. Die Formen selbst trugen, was ich suchte. Ich hockte mich vorsichtig hin, meine Wirbelsäule protestierte immer und betrachtete, was er hatte. Ein Colima-Hund, roter Ton, in dieser charakteristischen Schlafpose zusammengerollt. Aztekenköpfe mit wilden Gesichtsausdrücken. Krieger, Priester, Tiere. Und dann sah ich sie. Eine kleine weibliche Figurine, nicht größer als meine Handfläche. Die Art, die Gelehrte fälschlich als Fruchtbarkeit bezeichnen. Weiblich, unverkennbar. Ihr Bauch schwoll in Schwangerschaft, ihre Hüften waren breit, ihre Brüste voll. Ihr Geschlecht war ohne Scham markiert. Ich nahm sie auf, bevor ich denken konnte. Der Ton war kühl, dann wärmte er sich an meiner Haut. Etwas bewegte sich in meiner Brust, nicht Gedanke, tiefer. Meine Hände kannten diese Form. Mein Körper erkannte sie, wie man eine Stimme erkennt, die man seit Jahren nicht gehört hat. Ein Stück fehlte an ihrer Schulter, ein Riss lief an ihrem Oberschenkel entlang, aber sie blieb ganz in ihrem Zerbrochensein. Vollständig auf eine Weise, wie die Diagramme der Ärzte es nie waren. In Detroit hatten sie mir den Fötus als Präparat gezeigt, äußerlich, beschriftet, klinisch. Die Querschnitte des Lehrbuchs lehrten nichts darüber, wie es sich anfühlte, Leben zu tragen, es zu verlieren, die Laken von Krankenschwestern gewechselt zu bekommen, während man in Morphiumdunkelheit trieb. Sie entsorgten das Gewebe, Standardverfahren, aber diese Frau, diese kleine Tonfrau, geformt von Händen, die vor 1000 Jahren zu Staub zerfallen waren, sie wusste, was jene nicht lehren konnten. Ihr Körper war nicht etwas, das ihr widerfuhr. Er war Macht. Er war Tatsache. Ich dachte an das Gemälde, das ich in jenem Krankenhausbett gemacht hatte. Mein Körper schwebend über Detroit, verbunden durch rote Fäden mit der Orchidee, die Diego mir gegeben hatte, mit dem Fötus, mit allem, was ich verloren hatte. Ich hatte von innen heraus gemalt, ihre klinische Distanz verweigernd, was ich nicht gewusst hatte. Ich erinnerte mich, ich erfand nicht. Diese Frau hatte solche Ehrlichkeit seit Jahrhunderten gemalt, bevor irgendjemand Europa lehrte, sich für Körper zu schämen. Keine Träume, dachte ich und drehte sie in meinen Händen. Was ich male, ist die Wirklichkeit, die ich lebte. Wahrheit lebt im Bauch, in der Brust, im Zerbrechen und im Bluten. Man träumt es nicht, man überlebt es. Und dann malt man, was das Überleben einen lehrte. Wie viel? Fragte ich den Händler. Er nannte einen Preis. Ich zahlte, ohne zu handeln. Manche Dinge kosten, was sie kosten. Das Taxi schlängelte sich durch Straßen, die nach Heimkehr schmeckten. Vorbei an Händlern, die Wassermelonen verkauften. Vorbei an Kindern in Hauseingängen. Vorbei am Zocalo, wo Diego mexikanische Geschichte auf Regierungsmauern malte. Seine Wandbilder waren gewaltig, ganze Epochen über Stein ausgebreitet, Figuren in der Größe von Göttern. Er malte für Menschenmengen, für die öffentliche Aufzeichnung, Bauern und Eroberer, Tempel und Fabriken, Blut und Gold. Meine Arbeit war anders. Ich malte, was auf meinen Schoß passte, während ich im Bett lag. Ich malte, was ein Körper von innen weiß, die roten Fäden, die Organ mit Organ verbinden, die Art, wie Trauer Farbe und Gewicht hat. Die Votivtafeln in Mamas Kapelle hatten mich die Methode gelehrt. Dokumentiere, was geschah, bezeuge ohne Verklärung. Zinnoberrot für das Blut, das vergossen wurde. Azurblau für den Himmel, der zusah und blau blieb. Aber das Vokabular, die Formen und Symbole für das, was weibliche Körper wissen, danach hatte ich gesucht. Die Tonfrau auf meinem Schoß verstand. Sie hatte die ganze Zeit in Marktständen und Museumskästen gewartet. Die Casa Azul wartete, blau wie der Himmel, blau wie das Gewand der Jungfrau, blau wie die besondere Trauer, die ich noch aus Detroit trug. In meinem Zimmer wickelte ich die Erwerbungen aus. Demselben Zimmer, in dem ich vor 9 Jahren zum ersten Mal mein eigenes Gesicht im Spiegel kennengelernt hatte. Wo ich mich nach der Straßenbahn in die Existenz gezeichnet hatte. Die kleine Figurine stellte ich auf meine Kommode, wo sie mir beim Arbeiten zusehen konnte. Den Huipil von der zapotekischen Frau hängte ich an die Wand, seine Stickerei sprach in Mustern, die ich lesen lernte. Eine Schnur, Jadeperlen. Einen kleinen Tonhund für Papa. Mamas Maria Luisa hing noch immer gegenüber meinem Bett, die Frau, die vom Pferd geworfen wurde, ihr gemaltes Überleben. Dieses kleine Retablo hatte mich gelehrt, Katastrophen mit ehrlicher Farbe zu bezeugen. Aber die Tonfrau lehrte etwas anderes. Dass die Wahrheiten, die ich malte, Blut, Organe, die verborgenen Tatsachen des Körpers, zu etwas gehörten, das älter war als jede europäische Leinwand. Dass ich keine Sprache erfand. Ich erinnerte mich an eine. Der Spiegel über meinem Bett fing das letzte Nachmittagslicht ein. Das Gesicht dort war jetzt älter. Mehr Linien, mehr Schatten an den Stellen, die der Schmerz ausgehöhlt hatte. Aber die Augen hielten noch, was sie an jenem ersten Morgen gehalten hatten, die Entschlossenheit zu sehen und gesehen zu werden. Mexikanisch, sagte dieses Gesicht. Zerbrochen. Überlebend. Mein. Die Tonfrau blickte von der Kommode her zu. Sie hatte 1000 Jahre des Brennens und Begrabens überlebt. Sie würde überleben, was auch immer als nächstes kam. Ich auch. Ich griff nach meinen Pinseln. Es gab Arbeit zu tun.
Das Echo verklingt. Das Echo lebt weiter auf agoracosmica.org, eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Dort kannst du selbst mit 30 Stimmen der Geschichte sprechen, die Fakten und Hintergründe entdecken und unsere Bildungsplattform erkunden. Wir sind ein kleines Non-Profit. Wir nutzen synthetische Stimmen, damit diese Geschichten kostenlos bleiben, ohne Werbung, und dich in mehreren Sprachen erreichen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähl jemandem davon, und eine Bewertung hilft anderen, sie zu finden.